Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Menschenrechtserklärung für die UEFA Euro 2024. Das ist der Titel des Dokuments, das am Dienstag unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Arbeitsminister Hubertus Heil und DFB-Generalsekretärin Heike Ulrich unterzeichnet haben. Der DFB spricht von einem wertvollen Meilenstein auf dem Weg zu einem verantwortungsvollen Turnier. Ein Meilenstein, der erst ein paar Monate vor Anpfiff erreicht wird? Das wollte ich genauer wissen und habe deshalb bei Patricia Viater angerufen, Professorin für öffentliches Recht an der Universität Erlangen in Nürnberg. Sie war am Dienstag bei der Unterzeichnung des Papiers dabei und ich wollte von ihr zunächst mal wissen, wie wertvoll ist dieses Papier wirklich?
Die Frage des Wertes, denke ich, lässt sich aus zwei verschiedenen Perspektiven beantworten. Zum einen können wir sagen, der praktische Mehrwert einer solchen Erklärung könnte groß sein. Wir sehen hier das Ziel, dass die Beteiligten sich dazu verpflichten, Menschenrechtsverletzungen zu erkennen, zu verhindern, abzufedern und abzuhelfen, einen effektiven Beschwerdemechanismus zu etablieren. Wenn wir daran denken, welche Risiken mit Sportgroßveranstaltungen verbunden sind, dann könnte da tatsächlich ein Meilenstein erreicht sein, wenn tatsächlich sowas wie Diskriminierung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern verhindert werden könnte. Wenn Vorfälle von Rassismus idealerweise präventiv verhindert werden oder dann schnell sanktioniert und verfolgt werden, wenn wir vielleicht auch in der Lieferkette auf einmal eine größere Sensibilität sehen, auch bei Akteuren, die jetzt gar nicht unmittelbar ans deutsche Lieferkettengesetz gebunden sind. Also der Mehrwert praktisch für die Menschen könnte tatsächlich groß sein.
Aber welchen Stellenwert hat denn diese Erklärung, wenn wir uns mal anschauen, wer die unterzeichnet hat? Ja, okay, da waren Nancy Faeser als Innenministerin, Hubertus Heil als Sozialminister, aber zum Beispiel vom DFB, da war die Generalsekretärin da und nicht etwa Präsident Neuendorf selbst.
Ja, ich denke, das hängt davon ab, wie weit sie zur Unterzeichnung dieser Erklärung ja mandatiert, beauftragt und berechtigt war. Also das würde ich jetzt nicht an den Personen aufhängen, solange sich der DFB an die Erklärung insgesamt als Organisation verbunden und gebunden fühlt. Ich denke, wenn wir es juristisch im Detail betrachten, ist der Mehrwert ganz zentral davon abhängig, wer Unterzeichner der Erklärung ist. Und hier können wir eine Trennlinie ziehen zwischen den staatlichen Akteuren und den Sportakteuren. Bund, Länder und die beteiligten Städte, die sind ohnehin an die Einhaltung der Menschenrechte gebunden, völkerrechtlich nach dem Grundgesetz. Also da ist, denke ich, kein Mehrwert. Anders ist es, wenn wir uns die beteiligten Sportakteure im Detail anschauen. Hier ist es so, dass die UEFA als für die Veranstaltung zuständige Organisation bislang eine solche Erklärung nicht unterzeichnet hat. Also es ist das erste Commitment zur Einhaltung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist insofern schon ein Schritt, den die UEFA da macht. Hier natürlich erstmal nur konzentriert auf die konkrete Veranstaltung UEFA Euro 24. Interessanterweise hatte der DFB als Organisation selbst schon ein Menschenrechtsbekenntnis abgegeben und auch in seiner Satzung aufgenommen und hat auch 21 nach einer ganz intensiven Diskussion eine Menschenrechtspolicy beschlossen. Insofern ist der Mehrwert dieses Commitments vielleicht eingeschränkter, weil da schon ein Commitment da war. Einen tatsächlichen Mehrwert sehen wir juristisch bei der das Turnier organisierenden Euro 24 GmbH. Bei der GmbH ist es so, dass das eine positive Ausstrahlungswirkung haben kann, weil beispielsweise Merchandising-Produkte, die in China oder in Bangladesch hergestellt werden, jetzt mit Blick auf Lieferketten, ja, Menschenrechtskonformität überprüft werden. Das heißt, dass Zulieferer, die in China oder Bangladesch sind, sich selbst menschenrechtskonform verhalten müssen, Arbeitsstandards, Sozialstandards einhalten müssen und dass da eben eine Kontrollverantwortung bei dieser GmbH besteht, die ohne dieses Commitment nicht so streng juristisch bestanden hätte.
Das Ganze klingt jetzt, ja, sagen wir mal so, ein bisschen abstrakt. Auch das Papier, was jetzt unterzeichnet wurde, da stehen jetzt viele Worte drauf. Wie konkret wird sich das Ganze denn jetzt in den nächsten Monaten auswirken? Wie muss auch die konkrete Ausgestaltung aussehen, damit das Ganze auch wirksam ist und nicht nur ein Marketinginstrument, um zu sagen, gucken Sie, wir kümmern uns um die Menschenrechte bei diesem Turnier.
Ich denke, dass man schon ganz konkrete Maßnahmen wird ausfindig machen können, um dann die beteiligten Player auch an dieser Erklärung zu messen. Also ein Commitment ist beispielsweise, dass Stadion und Arbeitsbereiche und das gesamte Fußballökosystem für alle zugänglich gemacht werden, also Thema Inklusion. Das wird man genau beobachten können und auch genau bemessen können, ist es für Menschen mit einer körperlichen Behinderung möglich, die Spielstätten zu besuchen. Ganz konkretes Beispiel. Dann gibt es ein Commitment dazu, dass eben bei Merchandising-Produkten und Sportartikeln auf die Menschenrechtskonformität in der Lieferkette geachtet wird. Auch das wird man genau kontrollieren können. Also welche Produkte wurden bezogen, wurde auch, das ist auch ein Commitment, auf gesunde Ernährung und hinreichendes Wasser, das zur Verfügung gestellt wird, bei den Spielen geachtet. Das ist eine ganz konkrete Maßnahme. Vielleicht die maßgeblichste, um dem Ganzen eine effektive Wirkung zu verleihen, ist die Einrichtung einer Beschwerdestelle. Auch dazu haben sich die Verantwortlichen verpflichtet. um Menschenrechtsrisiken früh zu erkennen und im Vorfeld zu verhindern oder dann eben bei bereits passierten Menschenrechtsverletzungen möglichst schnell zu reagieren. Diese Beschwerdestelle ist bislang noch nicht eingerichtet worden. Da gibt es auch laute Kritik dafür, dass oder an dem Umstand, dass das jetzt so spät erfolgt, weil gerade der Fokus nicht nur auf die Durchführung von den eigentlichen Fußballspielen gelegt werden sollte, sondern schon auf die Planung, Vorbereitung der EM. Insofern gibt es da eine Kritik, weil eben auch Pressefreiheit, Meinungsfreiheit im Vorfeld der Euro schon effektiv geschützt werden soll.
Ist die Kritik gerechtfertigt?
Ich denke, dass diese Beschwerdestelle, wenn sie tatsächlich jetzt im nächsten Monat etabliert wird und wir haben dann noch ein halbes Jahr noch Beschwerden entgegennehmen kann, eine große Herausforderung wird sein, was auch ein Ziel ist, dass man sie auch transparent macht und bekannt macht in Ländern wie China und Bangladesch, wenn wir Zulieferer in diesen Ländern haben. Also es hängt viel jetzt von der kommenden Zeit ab, wie effektiv dieser Mechanismus sein wird, welche Menschen dann auch mit den Kontrollen von Vorwürfen betraut werden. Und wie zugänglich diese Beschwerdestelle sein wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil sie noch nicht eingerichtet ist. Zeitdruck ist in jedem Fall da.
Wenn wir uns mal die aktuelle Weltlage anschauen, gerade seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Krieg, der dann dort in der Region ausgebrochen ist, gibt es ja doch sehr viel Antisemitismus, der gerade auch im Sport sich Bahn bricht. Was bedeutet diese Menschenrechtserklärung jetzt mit Blick auf diese Konflikte und wie sie in den Sport hineingetragen werden? Was passiert dann zum Beispiel mit Mannschaften, die aus Ländern kommen, in denen das Existenzrecht Israel jetzt nicht ganz oben auf der Tagesordnung steht, beziehungsweise sogar offiziell geleugnet wird und der Antisemitismus staatlich jetzt vielleicht auch, zumindest nicht unterbunden wird. Heute Abend findet zum Beispiel ja auch ein Fußballspiel von der Türkei in Deutschland statt.
Also der Sport beruft sich häufig und auch mit großer Wortgewalt auf die Neutralität. Das ist Neutralitätsgebot auf der einen Seite und das Autonomieprinzip auf der anderen Seite. Also dass staatliche Wertungen und auch Sanktionen nicht automatisch in der Sportwelt wirken und auch wirken sollen, weil der Sport eben doch eine Völkerverständigung als Aufgabe hat, verbindende Elemente als Aufgabe hat. Insofern ist es, denke ich, ein normativer Pfeiler, der auch hier in dem Kontext wichtig ist. Eine ganz andere Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn bei Fußballspielen Flaggen gezeigt werden, die ein Bekenntnis für das eine oder andere Land zum Ausdruck bringen oder wenn Fans antisemitische Symbole zum Ausdruck bringen oder möglicherweise auch Parolen rufen. Da muss der Sport aktiv reagieren. Wir sehen interessanterweise im Rahmen dieser Erklärung auch ein Commitment, dass sich Menschenrechte auch mit Blick auf die Fankultur erstmal umsetzen lassen und dass die Fankultur dann ein ganz zentraler Punkt ist, weil mit dieser Erklärung auch verbunden ist, dass eine aktivere Präventionsarbeit im Fußballsport betrieben werden soll und auch Diskriminierung, eine rote Karte gezeigt werden soll. Ich denke, da wird sich jetzt bewähren müssen, wie das umzusetzen ist bei der EM und wie reagiert wird, um diese Spiele tatsächlich dann, wenn irgendwie möglich, neutral zu halten.
Wenn wir jetzt mal den Blick weiten und nicht nur auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr schauen, Hubertus Heil, der Sozialminister, der hat ja auch gesagt, die Menschenrechtserklärung jetzt ist ein Standard für die zukünftigen Turniere. 2034 wird höchstwahrscheinlich eine Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien stattfinden. Ja, das ist FIFA, nicht UEFA, aber trotzdem hat der DFB gesagt, so ganz wollen wir uns dazu eigentlich noch nicht äußern. Das machen wir dann im kommenden Jahr nach der Europameisterschaft, wenn das sozusagen alles vorbei ist. Wie verträgt sich das jetzt mit dieser Menschenrechtserklärung, die man unterschrieben hat, weil Saudi-Arabien ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, die Menschenrechte immer und überall zu achten.
Das, denke ich, wird eine große Herausforderung sein, ganz zentral auch für die FIFA, die selbst ein aktives Menschenrechtsbekenntnis abgegeben hat. Ich sehe da Schwierigkeiten. Auf der einen Seite wird die Position vertreten und die finde ich auch nachvollziehbar und die ist auch im Geiste der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Also die Idee, wir wirken auf ein Land hin und wirken ein, um eine Verbesserung der Menschenrechte zu bewirken. Das ist ganz im Geiste dieser UN-Leitprinzipien und das ist auch ein nachvollziehbares und gutes Prinzip, dass man nicht sagt, von vornherein werden Weltmeisterschaften nur in Ländern ausgetragen, die idealen demokratischen rechtsstaatlichen Standards genügen. Aber ich denke, dazu gehört auf der anderen Seite auch, dass ein Land sich öffnet für Reformvorschläge, für kritische Nachfragen mit Blick auf Menschenrechtskonformität, mit Blick auf die Behandlung von politischen Oppositionellen, sowas wie Arbeitsmigration, also viele Themen, Frauenrechte, die Gleichheit von Mann und Frau, viele Themen, die in Saudi-Arabien hochproblematisch sind. Ich glaube, dass man dieses Menschenrechtscommitment nur dann aufrechterhalten kann, wenn es ein Land ist, das sich öffnet für diese kritischen Nachfragen und auch für konkrete Reformprozesse. Ansonsten ist es tatsächlich wenig mehr als ein Lippenbekenntnis.
Das heißt, der Meilenstein, von dem der DFB spricht, ist diese Menschenrechtserklärung wirklich ein großer Meilenstein oder doch jetzt eher gut und wichtig für die kommende Europameisterschaft? Aber darüber hinaus muss man abwarten, was die nächsten Turniere bringen.
Also wir sehen es als Meilenstein und können es auch ansehen als Meilenstein, wenn wir eben zur Kenntnis nehmen, dass die UEFA als Dachverband selbst so ein Commitment noch nie abgegeben hat. Insofern finde ich das legitim, dass man sagt, hier werden neue Maßstäbe gesetzt, aber möglicherweise nur für die Europameisterschaft. Und für die Frage, wie weit wirkt sich das jetzt auf ein Weltniveau aus, würde ich skeptischer sein, ob Meilensteine gesetzt werden, die sich dann in der Zukunft auch gleichermaßen positiv auswirken. Ich denke, zunächst mal werden wir mit Interesse betrachten, wie jetzt die Umsetzung dieser Erklärung in der Praxis erfolgt, wie die Fußball-Europameisterschaft abläuft, wie menschenrechtskonform sie abläuft. Und dann wird spannend sein, was folgt daraus erstmal für die UEFA als Dachverband bei weiteren Fußball-Europameisterschaften als erste Frage. Und dann, wie Sie gerade richtig fragen, wie wirkt sich das auf das Weltniveau aus? Saudi-Arabien ist, denke ich, ein schwieriges Beispiel.